Herzlich willkommen bei Garderobengespräche. Und wie der wunderbare Jan schon angekündigt hat, sitze ich hier mit Philipp Büttner, a.k.a. Tarzan.
Genau.
Das ist jetzt quasi gerade für dich Heimspiel hier in dem Theater, ne? Aber bevor du jetzt darauf antwortest, stell dich doch mal einmal richtig selbst vor. Wie geht's dir? Was machst du?
Ja, hi, genau. Ich bin Philipp. Ich spiele gerade Tarzan hier in der Flora. Jetzt schon meine dritte Disney-Rolle, die ich hier machen durfte. Und wie schon bei allen anderen Stücken kam ich gerade auf dem Fahrrad her. Das Wetter ist super und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich möchte natürlich alles heute wissen. Ne? Also das habe ich bei deinen Kollegen eben auch gemacht. Ich möchte von klein auf erfahren, warum du auf die Bühne gehst, wie es dazu gekommen ist, typischer Werdegang. Und natürlich dann noch so ein, zwei Fragen, was jetzt so deine jetzige Produktion natürlich angeht. Möchtest du einmal ganz von vorne anfangen? Wo kommst du weg und wie ist deine erste Musical-Begegnung gewesen?
Oh, meine erste Musical-Begegnung ist sogar ein bisschen später in der Reihenfolge. Ich fange mal ganz vorne an. Ich komme aus einem kleinen Dorf, das ist, nennt sich Rimpa, das ist bei Würzburg in der Nähe. Und seit ich ganz, ganz klein bin, liebe ich es zu singen. Und es ist wirklich eine gute Frage, woher das kommt. Die Familie meiner Mutter macht sehr, sehr viel Musik, obwohl ich davon nicht so viel mitbekommen habe, weil die kommen aus einem anderen Dorf, das heißt, die habe ich natürlich gesehen an Weihnachten und so, aber ich war nicht so in diesem Dunstkreis, jeder ist in der Blaskapelle, jeder spielt 5 Instrumente, obwohl da sehr viel passiert ist, aber das hat mich nicht beeinflusst. Obwohl natürlich immer die Frage ist, wie viel genetisch sowas auch weitergegeben wird. Aber was mir in den letzten Jahren so klar wurde, mein Papa hat immer sehr viel Popmusik gehört. Und ich weiß nicht, du kennst das sicher noch früher, dass man sich so CD-Stapel sammelt und dann im Geschäft sich da stundenlang die neuesten Alben und Singles durchhört, bevor man sie überhaupt kauft. Und das ist noch auch so eine Erinnerung, die ich habe von früher, wie wir das gemacht haben. Und natürlich, wenn mein Papa mich da mitnimmt, dann steht man natürlich auch da. Und bei uns zu Hause lief Whitney Houston, Tina Turner, Phil Collins, Michael Jackson, das war so der Musikgeschmack meiner Eltern. Und das heißt, das waren auch die CDs, die es bei uns daheim gab. Und ich habe ganz früh angefangen, vor allem mit Whitney Houston Songs und Mariah Carey Songs. Das hat mich irgendwie angesprochen, den ganzen Tag zu singen. Irgendwann habe ich mir noch einen Kassettenrekorder gewünscht, mit dem ich mich selber aufnehmen konnte. Dann habe ich mir das mal angehört und versucht, wieder besser zu machen. Dann ging es natürlich in der Schule los, in verschiedene Chöre. Dann beim Weihnachtskonzert habe ich zum ersten Mal A Whole New World gesungen. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, wo Leute, da war ich so 13 ungefähr, so ein bisschen überrascht waren oder auch mit der Reaktion so, wow, das ist ja irgendwie was Besonderes. Ich habe mit Gesangsunterricht angefangen und mein erstes Musical war auch hier in der Flora. Tanz der Vampire zu meinem 14. Geburtstag.
Das habe ich schon mal gehört, ja, okay.
Und das ist eigentlich noch irgendwie so absurd, dass das auch diese Liebe zu diesem Genre, die ja eigentlich relativ spät kam, weil bevor ich Tanz der Vampire gesehen habe, kannte ich Musical nicht wirklich. Mhm. Und dass das auch hier in der Flora seinen Ursprung hat. Ich weiß noch, da fängt Alfred an zu singen, hey, ho, hey, wo sind Sie, Professor? Oder am Anfang, es schneit und der singt die ersten 3 Töne und ich saß da und wusste, das will ich auch machen.
Oh, wie schön. Okay, wie ging es dann weiter? Dann hast du gedacht, okay, dann muss ich jetzt das Studieren gehen?
Genau, ich habe kurze Zeit später angefangen mit Gesangsunterricht. Ich habe so lateinamerikanische Turniere getanzt. Ich war in der Theatergruppe bei uns an der Schule, in, ich glaube, 3 verschiedenen Chören. Ich habe dann irgendwann noch angefangen mit Ballettunterricht, weil ich dachte, dass das Turniertraining, obwohl das teilweise 4 Stunden am Tag und am Wochenende noch die Turniere schon echt viel war. Und ich dachte nur, ich brauche noch mehr. Dann habe ich mit Ballett angefangen. Dann hat meine Mama gesagt, du, wir bezahlen jetzt schon so viel, jetzt musst du es selber bezahlen. Dann musste ich Zeitungen austragen, um das Ballett zu finanzieren.
Richtig teures Kind.
Ja, das ist natürlich Gesangsunterricht ja, und Tanz, das sind natürlich auch alles keine billigen Hobbys. Zum Glück, das muss ich wirklich sagen, meine Eltern haben mich immer unterstützt und auch nie davor abgeraten. Also es gibt ja witzigerweise so Bekannte meiner Eltern, die dann so Kommentare losließen, als ich so mit 16, 17 gesagt habe, ich will das machen. Ja, das ist doch eine brotlose Kunst, na, ob man damit was erreicht. Aber zum Glück kam sowas nie von meinen Eltern. Und ja, ich habe dann vor dem Abi wirklich alles da reingesteckt und habe dann die Aufnahmeprüfungen gemacht und wurde dann in München angenommen. Witzigerweise auch bevor ich mein Abitur geschrieben habe, hatte ich dann schon meinen Platz an der Hochschule in München.
Hat das was an deinem Abi, an der Abi-Note geändert?
Du, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es hat natürlich total den Stress daraus genommen. Mhm. Und meine Abi-Prüfungen selbst waren sehr, sehr gut. Viel besser eigentlich als die 2 Jahre, so vom Schnitt her. Und das kann gut natürlich damit zusammenhängen, dass ich dann so relaxed war, weil ich dachte, jetzt habe ich eh schon diesen Platz, auf den ich jetzt so viele Jahre hingearbeitet habe, dass das dann irgendwie so diese Luft da rausgenommen hat. Man geht dann dahin, denkt, ja, ich mache das jetzt noch. Und mit dieser Entspanntheit wurde es dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
Wie ging es dann weiter nach dem Studium?
Also ich habe 4 Jahre in München studiert. Und das war schon ganz spannend, weil das ist natürlich sehr, sehr intensiv. Das ist natürlich kein normales Studium, wo man von einer Vorlesung zur nächsten geht, sondern sehr praktisch, wo man von früh um 9 bis abends um 10 im Tanzsaal, im Gesangsstudio ist. Wir waren auch nur 8 Studenten in unserem Jahrgang.
Ist das eine private? Nee, das ist eine staatliche
Hochschule. Was auch natürlich dann echt ein Luxus ist, weil natürlich dafür bezahlt wird. Also natürlich muss man seine Wohnung, sein Essen selber bezahlen, aber wenigstens nicht die Schule. Das heißt, ich konnte mich auch wirklich voll auf das Studium konzentrieren, musste nicht noch nebenbei verschiedene Jobs machen. Ich konnte immer in den Sommerferien Jobs machen, das war ganz witzig, aber es waren dann vor allem Musicals schon auf Freilichtbühnen oder so. Ich würde mal sagen, so halb professionell, dann immer professioneller, aber wo ich eben schon Geld bekommen habe. Also das war dann immer ganz cool. Und dann habe ich das 4 Jahre studiert und natürlich merkte ich auch während des Studiums, ich habe eben mein ganzes Leben es geliebt zu singen, zu spielen und zu tanzen, aber ich kannte eben Musical eigentlich noch relativ wenig. Mhm. Obwohl ich auch das wirklich sagen muss, Leute, eine Liebe zum Musical bedeutet nicht unbedingt, dass man gerne Musicaldarsteller sein will, sondern man muss vor allem es lieben zu singen, zu tanzen und zu spielen. Mhm. Und das ist manchmal, glaube ich, auch was manche Leute verwechseln. Nur weil ich Fan bin, heißt das nicht, dass ich da auch gerne stehe, weil es natürlich echt was anderes ist, es zu tun, als es zu gucken. Mal hier so am Rande.
Im Übrigen.
Aber dann habe ich natürlich das auch ein bisschen nachgeholt, alle eben Stücke kennengelernt, die Musikstile kennengelernt. Natürlich dann auch irgendwann auch verstanden, dass der eigene Typ einen viel größeren Einfluss später auf den Job haben wird, als man irgendwie so, oder als ich dachte, als ich das anfing, dass man natürlich weiß, okay, die Optik, die Größe, die Form, also alles, was man ist, wird da am Ende mit einfließen. Leider ist es nicht nur, wie gut ich singen und
du
tanzen kann.
Du bist zu groß für Alfred, ne?
Ich bin einmal zu einer Alfred-Audition gegangen. Das war aber nicht mal für Stage, sondern das war in St. Gallen, da haben die das mal gemacht. Und ich dachte, okay, wenn die so eine neue Produktion machen, probiere ich das. Und dann bin ich dahin und das erste, ja, du singst super, aber du bist leider zu groß. Damit war es, ja. Ich hatte so viel Glück, so viele meiner Traumrollen spielen zu dürfen, da kann ich die...
Das kannst du verkraften.
Das kann ich verkraften. Ja, okay. Und vielleicht wird es mal, ich stelle mir dann vor, vielleicht kann ich in 10 Jahren mal den Vampir spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich in 10 Jahren auch den Großvater, den alten, der ist ja auch so klein.
Nee, der ist auch so klein, das stimmt.
Professor, oh mein Gott, ich habe Großvater gesagt, Leute, okay. Wie ging es dann weiter? Wann war so dein erstes großes oder festes Engagement nach der Studienzeit?
Also 2014 bin ich fertig geworden und mein erster großer Job war Bonnie und Clyde in Bielefeld. Das war auch noch die Europapremiere. Und das Allertollste daran ist, dass ich dort zum ersten Mal mit Abla gespielt habe. Und wir waren gerade beide fertig und haben eben diese 2 Hauptrollen dort ergattert, Bonnie und Clyde. Und
Bielefeld ist ein Sprungbrett.
Ja.
Das Theater.
Es ist vor allem toll, weil ich habe jetzt auch einige Stadttheater auch gemacht, neben den Großproduktionen, und man sieht immer gleich, ob das Stadttheater wirklich gerne Musical macht, weil sie das ein tolles Genre finden, oder ob sie eher die 27. Her, West Side Story und My Fair Lady machen. Und es ist gar nichts gegen diese Stücke, sondern man sieht aber einfach nur, okay, macht man das eher, weil es gut die Kasse füllt, oder macht man das, weil man dahinter steht? Und da, das hat man in Bielefeld sofort gemerkt. Alleine eben diesen Titel, Bonnie und Clyde, das hat eben noch niemand bis dahin gemacht, dass man sich sowas traut, was zu holen, was die Leute nicht kennen. Dann auch uns beide zu besetzen, die ganz jungen, frisch aus den Schulen rauskommen. Das war echt toll. Und uns hat, wir haben uns ja seitdem schon einige Male auf und neben der Bühne getroffen, ja jetzt auch eben wieder hier bei Tarzan. Aber das ist immer witzig, wenn man dann da zurückdenkt, denkt, ey, wir haben damals schon unser allererstes Stück zusammengespielt.
Schön. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann kam nämlich, das ist auch eine schöne Geschichte, dann kam die Ausschreibung Aladdin kommt nach Deutschland. Und ich habe das vorhin nicht erwähnt, ich habe nur über die Popsongs geredet, aber meine Leidenschaft fürs Singen kommt auch aus den Disney-Filmen. Und wie könnte es anders sein? Mein erster Kinofilm war Aladdin. Mhm. Und ich war der allergrößte Aladdin-Fan, den man sich vorstellen kann. Ich habe Fotos von mir in der Krabbelstube, also noch nicht mal im Kindergarten, im Aladdin-Kostüm, weil ich das so geliebt habe. Dann habe ich auch noch A Whole New World damals bei dem Konzert gesungen, wo dann zum ersten Mal alle so ein bisschen hellhörig wurden, oh, das klingt ja toll. Und meine Mama dann sagt, ey, mit Gesangsunterricht, das hat das auch noch gestartet, also auch noch das Lied aus Aladdin. Und dann kam diese Ausschreibung genau, als ich gerade fertig war. Und dann dachte ich, boah, jetzt sehe ich zufällig auch noch irgendwie typmäßig auch noch so aus, dass das passen könnte. Und ich wusste natürlich, wenn ich das jetzt bekomme, dann schießt die Karriere nach oben, gerade am Anfang. Und dann bin ich zu der Audition gegangen. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe mich auf keine Audition danach so gut vorbereitet wie auf Aladdin. Es war fast schon ein bisschen zwanghaft, glaube ich. Aber ich wollte das unbedingt haben, habe alles getan dafür. Und dann war der Tag der Audition. Und ich weiß noch, wir waren noch vier Aladdin-Kandidaten, vier Jasmin-Kandidaten, und dann durfte jeder A Whole New World mit einer Jasmin singen, es durfte jeder eine Szene machen und noch sein Solo singen, und dann kam sie raus, ja Philipp, danke schön, das war's für heute, und ihr anderen, wir müssen jetzt noch die Szene mit den anderen machen, und da wusste ich natürlich sofort, das hat nicht geklappt, und ich weiß noch, wie ich hier in Hamburg am Hafen saß, total zerstört, weil ich wirklich dachte, das war eine Chance in meinem Leben, diese Karriere zu bekommen, von der ich immer geträumt habe, und ich habe es verdusselt. Das war wirklich ganz, ganz schlimm in diesem Moment, das muss ich wirklich sagen. Es ist natürlich toll jetzt so mit dem Wissen, was danach alles passiert ist, ja. Aber das war damals richtig schlimm, weil ich natürlich nicht greifen konnte, dass solche Chancen wiederkommen. Also das ist nicht einmal, man hat eine Audition und wenn man die Rolle nicht kriegt, dann hat man es nicht geschafft, sondern dass es wiederkommt. Und genauso ist es ja passiert, ein Jahr später haben sie dann jemand gesucht, der Aladdin hier übernimmt, und dann kam es einfach mit einem Jahr Verspätung, und dann habe ich es fast 4 Jahre gemacht. Und ich glaube, ich würde kein anderes Stück 4 Jahre machen.
4 Jahre lang bist du auf diesen Teppich rumgeflogen.
Fast, ja. Ich habe leider die Shows nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob es über 1000 oder knapp unter 1000 Vorstellungen sind.
Wahnsinn.
Aber auf jeden Fall so in die Richtung. Ich habe auch hier, schau mal, ich habe ein kleines Tattoo, das können die Leute jetzt nicht sehen.
Das ist aber schön.
Von der Lampe auf dem Unterarm.
Hä, wie cool. Wann hast du dir das stechen lassen?
Nachdem ich aufgehört habe. Und eben nicht nur, weil ich das Stück gespielt habe, sondern weil das mein ganzes Leben so begleitet hat, seit ich so klein bin. Und dann steht diese Lampe natürlich auch noch für Wünsche und Träume. Und da ich die auf jeden Fall einen davon erfüllt bekommen habe, ist das hier ein Tattoo für immer auf meinem Arm.
Richtig schön, coole Idee. Und trotzdem so fein. Also,
ja, weißt du, was das Witzige ist? Ich habe so lange nach, ich wusste das, dass ich das machen will, dass ich diese Lampe, und dann googelt man natürlich und dann sucht man Aladdin Lampe dazu.
Das war Pinterest.
Und dann sieht man vor allem die Lampe aus dem Film.
Ja.
Und die hat mir nicht so gut gefallen als Tattoo. Mhm. Und dann war ich die ganze Zeit, was mache ich jetzt, wo finde ich jetzt? Und bis irgendwann Gonzalo zu mir gesagt hat, Philipp, guck doch mal auf das Plakat vom Musical, weil da ist genau diese, da ist das eben so anders designt, da ist dieser Genie so drauf und unten die Lampe, und dann habe ich genau das als Bild dafür genommen, weil das natürlich, ja, ich viel stilvoller war als diese Comic-Lampe, die da einfach direkt aus dem Film kam.
Eben, aber trotzdem artsy, weil ich habe tatsächlich, ich habe das eben gerade wahrgenommen, dieses Tattoo, aber wusste erst nicht, dachte erst so, okay, vielleicht irgendein Zeichen, irgendein chinesisches, keine Ahnung, aber jetzt ist klar. Jetzt, wo du so hältst, ist klar. Das Hier wird gelacht. Hier wird gelacht.
Okay. Aber ehrlicherweise, du bist nicht die Erste. Es gibt oft Leute, vor allem wenn ich natürlich laufe, dann ist es natürlich im falschen Winkel, wenn ich den Arm nach unten halte und das auf die Leute, was ist das denn? Was soll das denn sein? Was bedeutet das? Und dann drehe ich den
Philipp
Arm.
Philipp Büttner auf, keine Ahnung, äthiopisch.
Genau, das da.
Okay, ich wechsle jetzt das Thema. Und wie gerne wärst du mal Genie gewesen?
Wie gerne?
Was immer, Aladdin?
Nee, ich wollte immer Aladdin sein, aber ich weiß noch, als ich das Stück gespielt habe, das war wirklich anstrengend. Also diese Rolle, ich habe jetzt schon einige Rollen spielen dürfen. Ich meine, Tarzan ist jetzt auch mit oben dabei und es sind auch andere da oben dabei, was die Anstrengung. Aber Aladdin war echt hart, weil man da 3 Stunden lang auf der Bühne ist und ganz viel tanzt und ganz viel macht. Und ich kann mich noch immer erinnern, wie oft die Leute danach, man kommt so raus und hat dann da geackert und man hört immer, oh, der Genie, diese Höhle der Wunder, das ist ja der Wahnsinn, diese krasse, und ich will dem gar nicht abstreiten, wie krass diese Nummer war. Man kam immer so raus, verschwitzt, kann nicht mehr laufen und denkt, ach, aber es fällt niemandem auf, dass man auch viel gearbeitet hat. Ja, ja. Ich glaube, da habe ich die Genies sehr beneidet, dass das bei den Leuten immer so eindrucksvoll war.
Ja, das sind halt die Witzigen, die Sidekicks halt, ne?
Und diese Nummer hört halt nicht auf. Diese Genie-Nummer ist halt, ach, ich weiß es nicht, waren es 12 Minuten, waren es 8, waren es 15. Bum, 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 bum. Und ich verstehe, dass das einfach, ja, dass man das halt wahrnimmt. Boah, wie krass war das jetzt, der singt und tanzt ununterbrochen.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Dilemma von ganz vielen Disney-Prinzen. Du sprichst den, glaube ich, gerade richtig aus dem Herz, weil es sind immer die Sidekicks, die die Leute dann irgendwie cooler finden.
Total, da gibt es sicher einige Rollen, wo man sich abarbeitet.
Ich will jetzt nicht behaupten, dass Tarzan nicht genügend Applaus kriegt. Ich glaube, das ist schon sehr doll. Aber ich glaube auch, dass wie heißt denn dieser lustige Affe?
Turk,
ich war gerade bei Kurtschak, ne? Das Turk natürlich, also der ist halt lustig, ne?
Total.
Also der heizt halt richtig ein, muss man wirklich sagen, Philipp.
Ne? Und da gibt es einige solche Rollen, wo man denkt, oh ja, eine Rolle muss ganz hart, ich meine nicht, dass die anderen nicht ackern, aber trotzdem. Und es heißt nicht nur, dass der Titel draufsteht, dass man die sympathischste Rolle ist.
Aber natürlich zum Thema hart ackern, also Tarzan ist natürlich glaube ich, sehr doll ein Brett. Zumindest habe ich das immer wieder gesehen auf Social Media und so. Ne? Da gibt es ja singen, tanzen, teilweise tanzen. Hm?
Ja, das Tanzen ist, jetzt überlege ich gerade, gibt es irgendwo einen Moment, wo ich richtig tanze? Es gibt mal, ich meine, wir machen am Ende bei der Verbeugung Step Touch, das würde ich jetzt nicht als Tanzen bezeichnen.
Schauspielen und die ganze Zeit hoffen, dass du nicht von deiner Liane fällst.
Total, ja. Aber was du jetzt noch vergessen hast, und das ist jetzt vielleicht im Bereich nicht Tanzen, aber Bewegung, ist vor allem dieses Ape-Movement. Also, dass wir uns die ganze Zeit wie Gorillas bewegen müssen, dass wir auf den Knöcheln, auf den Handknöcheln laufen, dass wir eben, wir haben so einen Katalog an Bewegungen, wie wir uns fortbewegen dürfen, was wir machen dürfen, die sozusagen, um in diesem Gorilla-Charakter zu sein. Und das ist schon sehr hart, geht sehr auf die Beine.
Das glaube ich. Also körperlich musst du sehr, sehr fit sein. Ne?
Plus dann auch diesen Flugharnis, den ich natürlich die ganze Zeit drunter trage, der natürlich festgeschnürt ist, damit eben, wenn wir dann die Flugszenen haben, das alles sicher ist. Und da diese Bewegungen zu machen und dann das Fliegen, das ist, da weiß man, was man gemacht hat, wenn man nach Hause kommt.
Beansprucht das sehr, sehr viel auch deine Stimme und deine Spielkraft? Also wie oft musstest du trainieren, dass das wirklich jetzt komplett sitzt und dass du mit dir im Reinen bist und on point bist? Weil das ist ja körperlich einfach so anstrengend, du musst ja wirklich auch beides kalkulieren, damit du überall gefühlt 100% geben kannst, ne?
Also, das Ding mit dem Singen ist, ich habe, wie gesagt, ich singe sehr, 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 sehr lange und habe eine sehr, sehr große Leidenschaft für Singen. Ich habe sehr viel auch nach dem Studium weiter Unterricht genommen, Kurse gemacht, Ausbildung selber mit Lehrern aus dem Ausland. Ich habe eine ganz tolle Lehrerin aus London. Das heißt, ich weiß wirklich, wie ich meine Stimme einsetzen kann, muss und was ich tun muss, dass das gut läuft. Und Das kommt mir natürlich hier mega zugute, weil die Rolle so krass ist und ich genau weiß, okay, welche Muskeln muss ich jetzt, sobald ich anfange zu singen, wieder loslassen, die ich eigentlich fürs Fliegen und fürs Ape-Movement brauche, aber wo ich weiß, wenn ich diese Anspannung jetzt mit rein ins Singen nehme, dann sagt die Stimme ganz schnell tschüss. Und das funktioniert mega. Also es stimmt schon, ich finde, das Spielen ist auch, das ist eher der krasse Punkt, sozusagen diesen Charakter. Weißt du, wenn man so auf der Atem ist und denkt, ich kann einfach nicht mehr und jetzt muss ich so tun, als wäre nichts und einfach weitermachen. Plus, dass es manchmal schwierig ist, wenn man so außer Atem ist und so gefühlt energetisch am Ende so einen Zugang zu seinen eigenen Emotionen zu bewahren. Also wenn dann der Moment kommt, wo man zum Beispiel diese Kiste entdeckt, wo...
Die Probe auf der Bühne ist damit jetzt beendet und damit ist die Bühne jetzt auch wieder frei für Beleuchtung und Technik.
Gut zu wissen. Okay, ja, erzähl weiter.
Wenn Tarzan erkennt, dass er ein Mensch ist und manchmal, wenn man da noch so außer Atem ist von der Stelle davor, man so, jetzt muss ich tiefe Emotionen und ganz, das ist tricky und ich denke, wo du recht hast, Tarzan ist die Rolle, die ich gespielt habe, wo es am längsten dauert von der ersten Show, die man spielt, bis man das Gefühl hat, so, jetzt habe ich es aber wirklich unter Kontrolle und im Griff. Mhm. Also das passiert eigentlich oft relativ schnell oder ist sogar schon eigentlich vor der Premiere, dass man das Gefühl hat, ey, aber hier auch, weil natürlich das Fliegen, da braucht man immer die ganze Bühne und ein ganzes Team, um diese Flüge machen zu können. Das heißt, es gibt ja eigentlich oft weniger Flugzeit, als man vielleicht gerne hätte. Und auch das, natürlich, das muss so sein, dass alle sicher sind, aber dass man so das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich wirklich der Herr über diese Flüge und ich weiß ganz genau, wie ich mich bewegen muss und was ich da tun muss. Das dauert ein paar Shows.
Hattest du Höhenangst?
Höhenangst habe ich nicht.
Also ich habe gewusst gefragt, hattest, weil jetzt wäre ja Quatsch.
Ja, es ist so ein bisschen, natürlich ist es so ein bisschen mulmig und wenn man da irgendwie in, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich raus muss. Es gibt einen Moment, da muss ich einmal in 20 Metern Höhe so übers Geländer klettern, mich dann selber so ins Nichts hängen und dann werde ich so ganz langsam runtergelassen, was witzigerweise für mich der schlimmste Flug ist, weil da so wenig passiert, dass das Gehirn wirklich gucken kann, oh, das ist ja wirklich ein kleiner Ring, wo man da aufhängt. Ach, das ist ja wirklich nur ein Seil. Ach, das da oben ist die Winde, wo wir hängen. Ah, und die bewegt, was ist eigentlich? Okay, weißt du, und bei allem, was so rasant ist und wo es so richtig spektakulär ist, da bin ich so konzentriert auf, wie muss ich meinen Körper bewegen, weil ja jeder Flug immer ein bisschen anders ist. Und damit ich dann eben nicht anfange, plötzlich mich zu drehen und dann ist man wahrscheinlich die ganze Zeit am Justieren des Körpers, der Beine, dass das so passiert, wie man das will. Und außer bei diesem ganz, in Anführungszeichen, lame Flug, wo ich da langsam runtergelassen werde. Aber ich glaube, es ist wirklich
dieses selber rausklettern. Aber trotzdem, du fliegst halt und du verlässt dich ja auch. Und ich will jetzt hier überhaupt gar keinem irgendwas ankreiden oder sonst irgendwas, aber ich wäre zum Beispiel übelst picky und würde mir dann die ganze Zeit denken, so, boah, je nachdem, wer heute arbeitet, okay, der hat mich jetzt gerade festgemacht und wenn das nicht richtig war, dann stürze ich ganz weit runter.
Ja, man muss natürlich den Leuten vertrauen, dass da alles richtig gemacht wird, beziehungsweise es ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass zum Beispiel was schief geht. Man sieht aber ja, wie das gehandelt wird, wie sofort alles gestoppt wird oder wie sie genau wissen, hey, wir stoppen jetzt hier, weil hier ist es sicherer oder es wird nie was durchgepusht, wo man sagt, ah, wir lassen das jetzt laufen, damit die Show läuft, sondern dass die Sicherheit immer an erster Stelle ist. Diese Seile werden immer wieder ausgetauscht, da werden Tests gemacht und da fühlt man sich sicher. Aber natürlich muss man dem vertrauen und weiß, dass es natürlich immer so ein kleinen, dass so ein System, also man muss ja auch nicht nur den Menschen, man muss dem Menschen vertrauen, man muss dem System vertrauen, dass das alles so eingestellt ist, dass das
funktioniert.
Aber es ist auch sehr krass, was da so hinter ist. Also, dass eben ja immer jemand dabei ist, dass überall Leute sind, die sozusagen auf das Go drücken, dass jetzt der Flug geht, dass die Kameras haben überall und auch sehen, dann müssen die aber auch akustisch das Go bekommen von den Leuten, die dann bei uns vor Ort sind oder die an der Seite stehen und zugucken und sagen, okay, ist das richtig eingeklipst, ist die Jane richtig drin, gut, sehe ich jetzt Go-Flug, dann gibt es, also dass dann ein großer Apparat außenrum ist.
Also wirklich nochmal Hut ab an alle Leute, die hinter den Kulissen sind, weil die werden so oft vergessen. Mich einschließe, ich komme ja von Backstage-Arbeit, aber.
Aber das ist vielleicht sogar was ganz Besonderes dieser Show, dass so eng habe ich mit dem Team noch nie gearbeitet. Mhm. Weil oft passiert natürlich solche technischen Vorgänge sehr distant, also eigentlich sehr weit weg von uns. Also hinter den Zuschauern sitzen die Leute und drücken Knöpfe, dass sich Sachen bewegen. Aber da sind eben so viele Menschen bei uns dran. Das ist wirklich was Schönes, dass wir dahinter, wir müssen jeden Tag unsere Fluggurte checken lassen, weißt du, man ist die ganze Zeit im Austausch mit den Leuten, da ist immer jemand dabei und das habe ich noch nie so eng erlebt bei einer anderen Show.
Was hat Tarzan über dich selbst gelehrt?
Das ist eine gute Frage. Was habe ich über mich selber gelernt? Ich glaube auch mal, Stopp zu sagen, wenn es nicht mehr geht. Also wir hatten zum Beispiel vor 2 Wochen oder 2, 3 Wochen hatten wir das Kreativteam da. Das waren 2 Wochen, wo sozusagen die Verantwortlichen kommen und auch mal die Flüge checken. Also die erste Woche war der Flugdesigner da, dann in der nächsten Woche war Regie, der Regisseur, der musikalische Chef und der Choreograf da. Und in der ersten Woche, wo der Flugdesigner da war, habe ich meine 6 Shows gespielt, plus jeden Tag von 12.30 Uhr Flüge geprobt. Und in dieser Woche ging es mir dann irgendwann so schlecht, weil ich merke, mit diesen 6 Shows bin ich einfach. Und ich bin sportlich, ich mache viel nebenbei. Aber diese 6 Shows, damit ist das Pensum erreicht für die Woche. Und dann merkte ich auch, weil ich bin eigentlich so ein lustiger Typ hinter der Bühne, ich mache die ganze Zeit Spaß und ich merkte, wie das so die ganze Zeit wegging und ich immer ernster wurde. Und dann habe ich mir extra für die nächste Woche, wo ich wusste wieder, dass die andere Hälfte des Teams kommt, habe ich mir 2 Shows freigenommen, weil ich gesagt habe, so, dass ich will auch nicht, dass ich hier mit so einer, sondern ich liebe es auch, dass ich so happy bin und dass ich eine gute Laune verbreite, weil das ja auch für mich viel schöner ist, eine Show so zu spielen und dann noch alle anderen mit anzustecken, und als wenn man da so, und das habe ich dann in dieser 1 Woche gemerkt und dachte, okay, jetzt mach ich mal Stopp.
Eben. Also das merkt man oder zeigt ja immer noch mal, wie anspruchsvoll einfach diese Disney, in Anführungszeichen, Disney-Show ist. Ne? Also das auch alles einfach aussehen zu lassen, das, was du jetzt gerade eben alles erzählt hast, ne? Und dann trotzdem on point zu sein.
Und weißt du, ich glaube, was auch noch so ein Unterschied ist zu den vielen, vielen Rollen, die ich noch gespielt habe, man kann bei vielen Rollen auch Energie rausnehmen, ohne dass natürlich das Level unter einen gewissen fallen, also unter ein gewisses Level fallen darf. Also, aber bei Tarzan geht es nicht mit der Akrobatik. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich gebe da jetzt mal 40% weniger. Die Leute merken das gar nicht so, aber ich überlebe das Wochenende mit den Doppelshows. Nee, sondern wenn ich diesen Makako mache oder wenn ich da in die Luft gezogen werde, dann kostet mich das immer gleich. Mhm. Und vor allem Rollen, wo das einfach nicht so körperlich ist, kann man dann viel mehr auch mal sagen, ich muss jetzt heute nicht 1000% geben, und weil oft ist eh die Frage, gebe ich eigentlich jetzt gerade diese extreme Energie für die Zuschauer oder gebe ich das eigentlich, um mich selber zu überzeugen, dass ich habe ja heute alles gegeben, weißt du? Sondern die Frage ist ja am Ende immer, was kommt beim Zuschauer an? Und das ist absurd. Manchmal hat man so eine Show, wo man dachte, oh, ich habe heute gar nicht so viel gegeben, und das hat die Leute mehr berührt. Also, und das so ein bisschen reduzieren zu können, geht bei Tarzan sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, das ist einer der Punkte.
Aber das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp, was du eben gerade gesagt hast, dass wenn du merkst, es geht gerade nicht, auch mal wirklich Stopp zu sagen. Ja. Ne? Und das als Künstler ist natürlich auch immer schwierig. Und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele, die sich das vielleicht nicht trauen.
Voll. Und ich bin da natürlich, ich bin aufgewachsen, weißt, ich kann mich nicht erinnern, dass sich meine Eltern krank gemeldet haben. Das heißt, und so ist das auch bei mir, ich spiele wirklich, bis es nicht mehr geht. Und das, aber das Tolle war jetzt auch in dem Fall, ich musste mich auch nicht krank melden, sondern ich konnte 2 Aufshows nehmen und damit. Und
geht das
da dann? Hatte ich noch ein paar und war so, hey, weißt du was, ich nutze die jetzt nicht, um an den Strand zu fahren, sondern ich nutze die, wofür es ja auch gut ist, einfach um zu sagen, hey, vor allem, es ist ja nicht, dass ich da nichts gemacht habe, sondern weil ich ja wusste, ich muss ja von 12.30 Uhr bis 17 Uhr mit dem Kreativteam das ganze Zeug durcharbeiten, und dann auch wollen die ja auch irgendwas. Die sagen ja, änder jetzt mal das, änder mal das und jetzt mach das mal anders. Das heißt, das kostet ja auch viel Energie, dann Sachen, die so routiniert sind und die so, die man sich so erarbeitet hat, jetzt zu ändern und zu sagen, oh, jetzt probiere ich mal das Akrobatische, aber ein bisschen anders. Mhm. Und dann funktioniert es erstmal nicht. Und dann wollen die aber, dass es schneller ist oder dass es lauter ist oder was auch der Wunsch war. Dann muss man, okay, jetzt muss ich mir überlegen, was tue ich? Und dann ist man auch nach der Probe happy, wenn man sagen kann.
Das ist wichtig. Ja. Das ist sehr schön. Philipp, ich danke dir für deine Zeit.
Dankeschön.
Aber ich glaube, du möchtest uns noch was sagen, oder?
Ja, genau. Nämlich, es war ja gerade schon Gonzalo da und er schrieb mir noch eine Sprachnachricht. Ich habe es vergessen. Unser Konzert hätte ich ankündigen können. Da dachte ich, ja, das mach doch ich jetzt. Nämlich am 29. August geben Gonzalo und ich ein Sommerkonzert hier in Hamburg. Das ist Open Air. Im besten Fall. Wir haben auch was zum Ausweichen, falls das Wetter nicht gut ist, aber im besten Fall ist es Open Air, was ja im August echt, echt schön wäre. Und da wird vor allem, ja, wenn wir ein bisschen den Sommer feiern, Gonzalos spanische Wurzeln kommen da uns zugute.
Tanzt ihr auch was?
Wir
du kannst
werden,
doch lateinamerikanische Tänze.
Wir werden sicher tanzen, wir werden performen, wir werden lustig sein. Wir machen das schon, wir haben schon zwei Weihnachtskonzerte gemacht. Und das ist toll, das zu sehen, wie das so wächst, dass eben man sich sowas aufbaut und beim nächsten Mal kommen mehr und jetzt machen wir das Sommerkonzert und dann auch später wieder das Weihnachtskonzert, das steht zwar noch nicht, aber und ja, da freue ich mich, es gibt nicht mehr viele Karten, aber da ein bisschen Werbung zu machen, freue ich mich
drauf. Ja klar, ich komme auch. Ne?
Gerne,
so. Freuen Philipp, wir uns. Ich danke dir für deine Zeit und
Dankeschön.
Für deine Offenheit. Ja?
Sehr, sehr gerne.
Mach's gut, tschüss.
Mach's gut.